mit Xaver Forthuber.
Wie sicher ist man, wenn man auf der Straße lebt? Was bedeutet Sicherheit im öffentlichen Raum, besonders für Personen, die keine Wohnung haben und sich den allergrößten Teil der Zeit im öffentlichen Raum aufhalten? Das fragen wir heute aus leider immer noch aktuellem Anlass. Zu Gast bei mir im Studio ist Elisabeth Hammer, Sozialarbeiterin und Sozialwissenschaftlerin, Geschäftsführerin der Sozialorganisation Neunerhaus in Wien. Guten Tag.
Danke für die Einladung.
Und wir schauen auch in die anderen Bundesländer. In Tirol begrüße ich den Streetworker Michael Hennermann von der Geschäftsführung vom Verein der für Obdachlose. Guten Tag nach Innsbruck.
Ja, schönen Tag aus Innsbruck.
Danke fürs Dabeisein auch Ihnen. Und in Salzburg den Sozialarbeiter Peter Linhuber vom Winzidach Housing First, Wohnversorgung und ambulante Unterstützung für wohnungslose und ehemals wohnungslose Personen. Guten Tag nach Salzburg.
Grüß Gott aus Salzburg, danke für die Einladung.
Und wir beginnen in Wien. Weiter fieberhafte Ermittlungen nach einer Serie von Morden und Mordversuchen an obdachlosen Personen in mehreren Wiener Bezirken. Am Sonntag ist ein 55-jähriger Mann an Stich- und Schnittverletzungen gestorben. Am 12. Juli wurde ein 56-jähriger erstochen auf einer Parkbank aufgefunden. Etwas über eine Woche darauf eine 51 Jahre alte Frau schwer verletzt. Heute hat die Polizei bekannt gegeben, dass eine Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt worden ist. So etwas war noch nie da, sagt eine Streetworkerin der Caritas mit 30 Jahren Berufserfahrung vor ein paar Tagen zur APA und berichtet von großer Verunsicherung unter den Klienten und Klientinnen. Ein plastisches Bild, das ich mir gemerkt habe, ist der Schlafsack, der für so manche Menschen, die auf der Straße schlafen, sowas ist wie ein Rückzugsraum, ein Rest von Privatsphäre. Jetzt lassen ihn viele weg oder lassen ihn offen oder lassen die Schuhe an, um im Zweifelsfall schneller flüchten zu können, weil da ein mutmaßlicher Serienkiller herumläuft. Die Polizei geht gegenwärtig tatsächlich von einer Tatserie aus. Frau Hammer, wie ist das Stimmungsbild aus Ihrer Sicht? Was hört man von den Betroffenen? Wie fühlt man sich jetzt?
Ja, danke für diese Einstiegsfrage zum Stimmungsbild. Da, glaube ich, kann man mehrere Dimensionen unterscheiden. Ich glaube, es muss uns bewusst sein, dass gerade für obdach- und wohnungslose Menschen das Leben auf der Straße schon immer gefährlich ist und ein Sicherheitsrisiko. Das ist nicht neu. Das spiegeln uns durchaus auch die Nutzerinnen, mit denen wir in Kontakt sind. Da gibt es jetzt eine riesen Dramatisierung aufgrund dieser Attacken jedenfalls. Aber dass ein Schlafsack allein kein Schutzraum ist, dass Menschen die Schuhe anlassen, damit sie schnell flüchten können, das sind alles Sachen, mit denen sind Menschen auf der Straße konfrontiert. Da müssen wir auch zugestehen und gesellschaftlich uns klar sein, das Leben auf der Straße ist gefährlich, das ist existenzbedrohend. Wir sehen ganz einfach ganz schlechte gesundheitliche Zustände. In dem Sinne ist es gefährlich. Es ist aber auch in jeder sozialen Interaktion gefährlich. Menschen fürchten sich vor Stigmatisierungen, vor Diffamierungen, Übergriffen, die im Letzten dann körperlich sein können. Sie fürchten sich aber auch davor, dass sie, wenn sie Hilfe brauchen, diese Hilfe nicht kriegen, sondern dann noch einmal eben auch abgewertet, stigmatisiert, diffamiert werden.
Das Ganze ist also eine Extremsituation auf einer Extremsituation obendrauf sozusagen. Sie sind auch Obfrau der BAWO, der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, in der viele Einrichtungen in ganz Österreich vernetzt sind. Und genauso wie Sie es jetzt gesagt haben, steht das auch auf Twitter. Körperliche Gewalt durch Dritte, Zitat, ist nur die Spitze des Eisbergs. Obdachlosigkeit an sich ist eine massive Gefahr für die physische und psychische Gesundheit. Schauen wir mal in die Bundesländer. Herr Hennermann in Innsbruck, vielleicht mögen Sie anfangen und uns auch einen Stimmungsbericht geben. Wie ist denn das subjektive Sicherheitsgefühl, wenn man obdachlos, wohnungslos lebt? Was beeinflusst das Sicherheitsgefühl dieser Menschen?
Ja, wie die Frau Hammer schon gesagt hat, ist das ein Thema, das Menschen, die auf der Straße leben, schon viele Jahre beschäftigt und begleitet. Und sie sind immer schon konfrontiert gewesen mit Anböbelungen oder mit der Situation, sich einfach völlig schutzlos im Schlaf ausgesetzt zu sehen. Mhm. Und wir beobachten da grundsätzlich unterschiedliche Zugänge auch der Menschen. Manche suchen den Schutz an ganz öffentlichen Plätzen, weil sie das Gefühl haben, da passiert ihnen sicher am wenigsten. Andere wiederum suchen sich so versteckte Schlafplätze, dass sie gar nicht gefunden werden können, um einfach spurweit sicher zu sein. Aber grundsätzlich beschäftigt es wirklich alle schon seit vielen Jahren. Diese fürchterliche Mordserie jetzt in Wien ist in Innsbruck kein großes Thema jetzt im Klientel. Es wird schon geredet, aber das hat jetzt keine zusätzlichen Ängste ausgelöst eigentlich, also in unserer Wahrnehmung, zumindest bei unseren Gesprächen mit den Menschen. Aber dieses völlig ausgesetzt, wehrlos, schutzlos im öffentlichen Raum zu nächtigen, nur dazu im Schlaf, wo man einfach dann nicht mehr reagieren kann, wenn irgendwas passiert, das ist ein Thema, das die Menschen permanent begleitet. Also mit dieser Gewalt sind Menschen generell konfrontiert, wenn sie auf der Straße liegen. Und wir sprechen da natürlich schon auch von struktureller Gewalt, wenn es Menschen nicht möglich ist, einen Wohnraum zu finden oder in Wohnungen ziehen zu können, dann muss man natürlich auch sagen, dass diese Einzeltaten ganz, ganz furchtbar sind. Also was jetzt in Wien war sowieso, aber auch alle Beleidigungen, Anböbelungen, da beginnt es ja schon eigentlich. Die sind oft auch nur Ausmaß einer prekären Situation, in der die Menschen sind, aufgrund fehlender Angebote, aufgrund fehlender Möglichkeiten, in Wohnraum zu kommen.
Ja, und Herr Linhuber in Salzburg, was würden Sie ergänzen? Was bedeutet Sicherheit für jemanden, der jetzt im öffentlichen Raum einen Großteil seiner Zeit verbringt? Das ist der öffentliche Raum, den wir alle sehr sicher machen wollen. Auch in Salzburg wird es im Winter sehr kalt, es wird aber auch im Sommer sehr heiß. Es gibt Unwetter. Es ist vor einigen Monaten ist jemand in Salzburg-Lehn an einer Bushaltestelle sitzend tot aufgefunden worden. Das dürfte sich um einen medizinischen Notfall gehandelt haben. Also auch noch ein Sicherheitsnetz, das man dann einfach nicht hat. Welche Sicherheitsnetze hat man allen nicht, und die wir vielleicht für selbstverständlich halten?
Genau, also es gibt ja leider auch sehr tragische Vorfälle, wo jetzt die Gewalt nicht intendiert war. Es hat in Salzburg, glaube ich, 2020 in der Nähe der Stadt einen Vorfall gegeben, wo ja jemand in einem Müllcontainer hat schlafen müssen, vermeintlich sicherer Ort. Und dann war ein tragischer Unfall im Zusammenhang mit der Müllabfuhr, weil niemand gewusst hat, dass er dort schläft. Also das Leben auf der Straße ist an sich schon mit vielen Gefahren verbunden. Die Elisabeth hat auch schon erwähnt, die gesundheitlichen Gefährdungen. Sie haben jetzt erwähnt, die Wettergefährdungen. Das Einzige, was wirklich sicherer ist, ist die eigene Wohnung, die eigenen vier Wände. Das ist ein Punkt, wo man ansetzen kann. Also, dass man schaut, dass die Personen eine Wohnung bekommen, einen sicheren Schlafplatz haben.
Ja, Sie können wie immer auch in der Sendung anrufen unter 0800 226979 oder Sie schreiben ein E-Mail an punkt1@orf.at. Berichten Sie uns von Ihren Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit, eigene Erfahrungen, wahrgenommene Erfahrungen, gerne auch anonym, oder erzählen Sie uns, wie Sie das Leben im öffentlichen Raum empfinden, was es aus Ihrer Sicht mehr oder weniger sicher macht und für wen. 0800 226979 ist die Nummer ins Studio. Oder Sie schreiben uns ein E-Mail, punkt1@orf.at. Jetzt haben wir also an der Spitze eines Eisberges, was die das Sicherheitsbedürfnis von Menschen, die in Wohnungslosigkeit leben, betrifft. Diese Kriminalfälle in derzeit in Wien leider sind nicht einmal die so selten. Gestern hat zum Beispiel in Deutschland, in Düsseldorf, der Prozess gegen einen 18-Jährigen begonnen. Er ist wegen Mordes an einem Mann angeklagt, der unter einer Brücke in einem Zelt gelegen war. Im Jahr davor hatte es allein in Deutschland mindestens 16 sogenannte Todesfälle durch Fremdeinwirkung an wohnungslosen Menschen gegeben, berichtet die dortige Bundesarbeitsgemeinschaft Obdachlosenhilfe. Peter Lienhuber, vielleicht in Salzburg, wie häufig sind denn aus der Erfahrung des Streetworks, wie häufig sind generell Gewalterfahrungen? Wenn wir jetzt wirklich an Übergriffe denken, Sie haben es eh schon gesagt, das können körperliche, können aber auch psychische Übergriffe sein. Ist das etwas, was viele wohnungslose Menschen in ihrer Biografie haben, vielleicht auch vorher schon, oder so, dass es Teil der Arbeit oder der Ansprache als Streetworker, als Streetworkerin sein muss?
Es gibt viele Personen, mit denen wir zusammenarbeiten, die schon aus der Vorgeschichte Gewalterfahrungen mitbringen. Und es wird auf der Straße nicht einfacher. Also es hat in Salzburg auch leider sehr drastische Vorfälle gegeben. Letztes Jahr ist ein Mann von zwei jungen Erwachsenen und einem Jugendlichen fast totgeschlagen worden und das Ganze ist gefilmt worden. Sowas kommt auch in Salzburg vor. Und ansonsten muss man vielleicht auch unterscheiden. Also wir sprechen jetzt von obdachlosen und wohnungslosen Personen, aber die sind natürlich nicht alle gleich. Aus der eigenen Erfahrung passieren viele Dinge. Ich habe jetzt aber auch mit einer Kollegin gesprochen, die insbesondere mit Notreisenden arbeitet, also mit Leuten, die in Salzburg durch Bettel ihr Überleben sichern. Und da sind Anfeindungen laut der Kollegin fast an der Tagesordnung. Da geht es nicht unbedingt um einen physischen Angriff, aber schon um psychische, verbale Gewalt.
Wie reagiert man dann da darauf?
Als Sozialarbeiter oder Sozialarbeiterin kann man mit den Personen das besprechen, kann mit ihnen auch thematisieren, dass wenn es zu weit geht, dass wenn man sich bedroht fühlt, man durchaus auch versuchen kann, mit Behörden zusammenzuarbeiten. Prinzipiell ist es natürlich schwierig und verlangt wahrscheinlich, wenn mal die Situation der akuten Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit beendet ist, Gespräche, die über sozialarbeiterisches Wirken hinausgehen, sprich wahrscheinlich eine Psychotherapie notwendig, um solche Ereignisse wirklich aufzuarbeiten.
Herr Hennermann in Innsbruck, was sagen Sie? Ist das auch so, dass die allgemeine Verrohung der Gesellschaft, die Spaltung der Gesellschaft, die Zunahme von Aggression, die seit geraumer Zeit diagnostiziert wird, ist das sowas, was die Menschen, die eh schon in den schwächsten Positionen oder Situationen sind, dann auch am stärksten zu spüren bekommen?
Das glaube ich auf jeden Fall, dass die Menschen, die am schlechtesten aufgestellt sind, auch das am meisten abbekommen. Ob das jetzt schlechter worden ist oder schlimmer worden ist, das kann ich eigentlich nicht bestätigen. Das hat's, also ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Verein für Obdachlose und ich kann nicht sagen, dass das schlimmer worden wäre. Das war immer schon schlimm und Menschen, die in so prekären Lebenssituationen sind, sind aufgrund ihrer Schutzlosigkeit oft dadurch Opfer. Auffallend ist das ja sehr, also gerade bei diesen Anböbelungen und auch bei physischen Übergriffen, die Täter ganz oft sehr jung sind, die oft in Verbindung auch mit Alkohol dann in der Nacht unterwegs sind und sie da vermeintlich irgendwelche Opfer suchen müssen, die es verdient haben oder so. Also da geht es dann wirklich um so sozialdarwinistische Gründe, die da im Hintergrund sicherlich eine Rolle spielen. Ich glaube aber nicht, dass das schlechter worden ist. Ich glaube, das ist ein fürchterliches Phänomen, mit dem wir uns da in Österreich, Innsbruck, schon lange herumschlagen müssen.
In einer früheren Version einer Agenturmeldung von vergangener Woche war auch von Ermittlungen im obdachlosen Milieu die Rede. Frau Hammer, da habe ich mich gefragt, was sagt denn dieser Begriff des Milieus über uns aus? Ein Milieu, das kennen wir vielleicht aus dem Fernsehkrimi, wenn die Ermittlungen in ein Milieu führen, dann ist das definitiv was Abgegrenztes, ein bisschen shady, eine Szene, von der man im normalen Leben nicht viel mitbekommt und in der vielleicht auch eigene Gesetze gelten. Gleichzeitig ist das aber, wovon wir jetzt reden und was Sie auch schon mehrfach betont haben, eben der öffentliche Raum, den wir uns alle teilen. Also kein Phänomen, das man auch rhetorisch so einfach an den Rand schieben kann, oder? Weil das greift ja ineinander im alltäglichen Leben.
Ich werde oft gefragt, wer wird denn eigentlich wohnungslos?
Ja.
Und ich antworte dann manchmal schon fast ironisch, immer die anderen. Es gibt so einen gesellschaftlichen Diskurs, mir passiert sowas sicher nicht. In meinem Umfeld gibt sowas nicht. Oder auch in meinem Bezirk, wenn man vielleicht in ländlicheren Regionen lebt, auch dort passiert das nicht. Und dann kommt es auch so zu solchen Bildern, auch Sprachbildern von einem obdachlosen Milieu zu reden. Da merkt man schon auch die, vielleicht auch ein bisschen die Sehnsucht der Gesellschaft, die Sachen, die man im öffentlichen, nicht Sachen, Personen, Zustände, extreme Armut, die im öffentlichen Raum auch auftaucht, die einen auch verstört, die einen vielleicht auch mal ängstigt, so verschwinden zu lassen hinter einer allgemeinen, anonymen Masse. Ich glaube, dem müssen wir entgegenarbeiten. Ich möchte auch gern noch auf den Kommentar von Michael Hennermann Bezug nehmen. Ich gebe wirklich auch recht, dass wir uns mit diesen Phänomenen an Übergriffen auch schon lang auch in unserem Alltag beschäftigen. Ich glaube, nichtsdestotrotz, wir müssen uns auch sehr kritisch mit einem gesellschaftlichen Klima beschäftigen, das vielleicht doch stärker aufgeladen, enger wird, dass ein gesellschaftliches Klima der Abwertung, der Diffamierung von Gruppen, die einen gewissen Normalitätskorridor nicht erfüllen, dass, da frage ich mich schon, ob dieser gewisse gesellschaftliche Korridor an der Normalität, ob der nicht immer wieder enger gefasst wird in den letzten Jahren. Ich würde da doch gerne ein breites Bild zeichnen. Das geht ja auch von Hassnachrichten im Netz, was breit diskutiert wird, über gesellschaftliche Gruppen, die nicht normgemäß leben, hin zu Wohnungs- und obdachlosen Menschen. Also da sehe ich durchaus viele Gruppen bedroht, auch abgewertet und diffamiert zu werden.
Der Begriff des Milieus findet sich auch in der Berichterstattung über einen Prozess in Graz. Im März dieses Jahres musste sich ein junger Erwachsener wegen versuchten Mordes verantworten. Und hier steht dann in der Zeitung, Zitat, Streit im obdachlosen Milieu zwischen drei am Rande der Gesellschaft lebenden Obdachlosen. Ja, schauen wir wieder aufs Land, Herr Hennermann, Herr Linhuber, wo sind denn diese Ränder der Gesellschaft? Vielleicht gerade auch in den kleineren Städten oder, wie die Frau Hammer jetzt gesagt hat, in den ländlichen Gemeinden. Sind das physische Grenzen? Wo sind die Normalitätskorridore der Bevölkerung? Wie nehmen Sie das wahr? Wer möchte anfangen? Herr Hennermann vielleicht wieder?
Ja, gern. Ja, also grundsätzlich glaube ich, muss man mal festhalten, dass diese Gruppe von wohnungslosen Menschen einfach eine völlig inhomogene Gruppe ist.
Ja.
Und unseren Beobachtungen nach ist eigentlich letztlich fast niemand davor gefeit, in so eine Situation zu kommen im Leben. Und deswegen halte ich es auch für jetzt falsch, das als Milieu zu bezeichnen, das eine für sich abgegrenzte Gruppe ist, die eben außerhalb des Normalen steht oder irgendwie so. Da man mit den Begriffen kann ich kaum was anfangen, Normalitätskorridor. Ja. Leider sind wir mit der Diskussion konfrontiert und da gebe ich der Frau Hammer recht, dieser Diskurs ist auf jeden Fall ein anderer, wie er nur vor 15, 20 Jahren war. Das stimmt. Auf der Straße selber, wie ich zuerst gesagt habe, merkt man das jetzt nicht so. Diese direkten Anfeindungen, die es früher gegeben hat, die sind zum Teil sogar weniger geworden, dass Leute beschimpft werden oder so. Also, aber es hat sich verlagert in eine politische Diskussion, wo mittlerweile Sachen üblich sind und gängig sind und kaum mehr kommentiert werden. die einfach wirklich von keiner großen humanitären Grundhaltung mehr gezeichnet sind. Mhm. Und das hat sie sicherlich verschlimmert. Die Menschen, die in diese Situation kommen, die kommen freilich sehr oft aus individuellen Gründen auch in die Situation. Die sind sehr oft schon als Kinder, Jugendliche in Lebenssituationen, in Familien gewesen, wo es Armut gegeben hat, wo es viel Alkohol gegeben hat, viel Gewalt gegeben hat. Also es gibt schon Faktoren, die es begünstigen, dass Menschen auf der Straße landen. Mhm. Aber es gibt auch Krankheiten, psychische Erkrankungen. Es gibt auch dramatische Lebensereignisse, die dazu führen können. Und insofern, ich will jetzt nicht Angst machen, aber es soll sich niemand zu sicher sein, nicht in diese Lage zu kommen.
Ja, und trotzdem, Herr Lienhuber, wie ist es in Salzburg? Weil trotzdem gibt es ja diese Ränder oder diese Grenzen vielleicht doch in der Gesellschaft, dass ich mir denke oder dass ich davon ausgehe, das ist was anderes als der öffentliche Raum, in dem ich mich bewege.
Genau, also beim Rand, ich würde da eher noch von marginalisierte Gruppen sprechen, wo der Unterschied ist, dass halt eine gesellschaftliche Konstruktion ist, dass diese Personen mehr oder weniger an den Rand gedrängt werden von einer Mehrheitsgesellschaft. Und in Salzburg haben wir beispielsweise eine Wohnbedarfserhebung, wo sich zeigt, dass 85% der Personen in Wohnungsnot in der Stadt Salzburg leben. Das hat sicher viele Gründe, aber eines ist schon auch Diskriminierung von obdachlosen Personen auf dem Land zum Beispiel, wo es dann keine schützende Anonymität gibt, sondern jeder kennt jeden und jede. Und man ist dann die ganze Zeit zumindest nicht unbedingt einer physischen Anfeindung, aber doch einer Abwertung ausgesetzt, bis man dann irgendwann sagt, okay, man geht jetzt in die Stadt Salzburg, wo einen niemand kennt, wo man anonym ist, um zumindest dieser Abwertung sich distanzieren zu können. Also das an den Rand der Gesellschaft trägt die Gesellschaft schon auch was bei, dass man dorthin kommt.
Ich finde diese Differenzierung total hilfreich und wichtig. Was ist die konkrete Lebenssituation obdach- und wohnungsloser Menschen und was ist die Debatte des Boulevards oder auch eine politisch inspirierte Debatte, die ja gerade auch, was den öffentlichen Raum betrifft, sehr prägnant geführt wird, wenn ich das freundlich sage. Da ist es ja durchaus so, dass die kritische Sozialwissenschaft das auch thematisiert, dass da es auch finanzkräftige, machtvolle Interessen gibt, die ganz buchstäblich auch Menschen, die nicht finanzkräftig sind, die keiner Norm entsprechen, auch an den Rand des öffentlichen Raums, an den Rand der Sichtbarkeit von uns allen zu drängen versucht und das Macht über einen Diskurs, der eben stark von Sicherheit, Ordnung, Sauberkeit geprägt ist, wo dann schnell es auch zu einer Diskursverschiebung kommt, wo jene Menschen, die unseren Schutz und unsere Sicherheit bedürfen und die genauso ein Recht auf Teilhabe am öffentlichen Raum haben wie wir alle, dass dann es dazu kommt, dass diese Menschen als gefährlich, Gefährder geframed werden, wiewohl wir da wirklich klar sein müssen, Obdachlosigkeit ist keine Straftat, keine Ordnungswidrigkeit. Auch diesen Menschen gehört auch diesen Menschen gehört der öffentliche Raum, auch obdachlosen Menschen genauso wie anderen.
Ja, unsere Hörer und Hörerinnen wollen Lösungen, sehe ich da im Überblick, nachhaltige Lösungen, auch nicht nur so Akutreaktionen, die jetzt aufgrund der medialen Aufmerksamkeit schnell gemacht werden, sondern fragen sich, wie könnte man das nachhaltig ausgleichen, was da jetzt hier dargelegt wurde. Wir reden gleich mit Ihnen und es sind auch noch Leitungen frei, 0800 226 979, wenn Sie uns anrufen mögen oder E-Mails an punkt1@orf.at.
Thank you.
Sie hören Punkt 1 über Sicherheit für wohnungslose Menschen oder aus Ihrer Sicht. Der Herr Schwarz hat uns angerufen. Schönen guten Nachmittag, Herr Schwarz.
Ja, guten Tag. Ich bin selbst gehbehindert und habe mich für sozial engagiert und bin auch dafür, dass man alle Maßnahmen trifft, um auch Obdachlosen Wohnmöglichkeiten zu geben. Ich möchte Ihnen aber eine Situation schildern, wo ich ganz gegen meine grundsätzliche Einstellung selbst Aggressionen entwickle, etwa gegen Obdachlose, die auf öffentlichen Sitzmöglichkeiten schlafen. Ich bin fast nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und aufgrund meiner Gehbehinderung darauf angewiesen, auch wenn man eine Straßenbahn gerade vor der Nase davon fährt und ich nur 5 oder 10 Minuten warten muss, eine Sitzmöglichkeit zu haben. Ich bin deswegen eigentlich dankbar dafür, für eine Maßnahme, die von der Stadtverwaltung getroffen wurde und die allgemein als negativ offenbar gesehen wird, dass man Bügel auf die öffentlichen Sitzbänke montiert hat, die das Niederlegen verhindern. Und seither habe ich regelmäßig dort, wo ich es vorher nicht habe, die Sitzmöglichkeit. Meine Aggression, die in solchen Augenblicken entsteht, ist offenbar nicht kontrollierbar. Ich muss mich da immer selber emotional zensurieren, weil sich dann wirklich eine Abneigung gegen diese Leute entwickelt, wo ich aber genau weiß, ich tue ihnen Unrecht. Mhm. Aber das ist eine Situation, wo ja, wo es nur die Möglichkeit gibt, dass man das auf eine andere Weise löst. Und es kommt ein zweiter Punkt dazu, nämlich dieses Schüren von Aggressionen gegen Obdachlosen. Und da muss man wirklich die Leute und die Intentionen wirklich öffentlich an den Pranger stellen, die das publizistisch sogar noch fördern. Und hier sage ich einen Namen. Das ist der ehemalige Wiener Polizeivizepräsident Karl Marer, Wiener ÖVP-Obmann, der sich dann auch noch weidet an dieser Situation dieser Menschen, mit vielen Teams herumläuft und sie im Schlaf filmt und ja, öffentlich Hetze betreibt. Das ist wirklich eine Untat allerhöchsten Ausmaßes und dieser Mann gehört an den Pranger gestellt. Das, aber meine eigenen Emotionen muss ich zugeben, die sind ungerechtfertigt, aber so entstehen sie. Gibt es nur aber, eine Möglichkeit, ja, Schlafmöglichkeiten, gesicherte,
genau,
Schlafmöglichkeiten.
Haben Sie am Anfang gesagt, dass sie wissen natürlich, dass diese Leute irgendwo liegen müssen und da geht es so zu meiner Ausweitung der Notschlafplätze. Ja, das andere, was Sie erwähnt haben, diese Aussendungen haben wir alle noch im Kopf von diversen Regionalpolitikern einiger Parteien, die da kurz bevor es diese tragischen, medial sehr verbreiteten Fälle gab, da noch auf ganz andere Weise über obdachlose Menschen geredet haben. Ja, zu der Problematik, Frau Hammer, glaube ich, wollten Sie, Sie sind schon in den Startlöchern. Zumindest
Sie
schauen
schon,
Sie so aus.
Danke. Sie haben ja schon auch das Wort Notquartiere und genau, zusätzliche Schlafplätze für obdachlose Menschen auch schon in den Mund genommen. Da möchte ich gern auch aus Wien berichten und einbringen, dass ich da durchaus froh und dankbar bin, dass die Stadt Wien und gemeinsam im FSW so kurzfristig auch reagiert hat und die Plätze auch, wo Menschen nächtigen können, aufgestockt hat. Da können wir gesellschaftlich auch stolz sein auf die Sozialorganisationen, die es in so kurzer Zeit schaffen, auch das Personal bereitzustellen, um diese zusätzliche Kapazität zu schaffen. Natürlich ist das notwendig und sinnvoll, kurzfristig jeder Person, die sonst im öffentlichen Raum nächtigt, auch ein Dach über den Kopf, einen Schlafplatz anzubieten. Es wurde aber auch schon angedeutet, das sind kurzfristige Lösungen und wir müssen uns auch damit beschäftigen, was es heißt, mittelfristig Lösungen strukturell zu schaffen. Das ist nicht immer einfach. Das heißt auch beispielsweise, wir brauchen einen Wohnungsmarkt, der inklusiv ist und für all jene auch leistbare Wohnungen anbietet, die geringe Einkommen haben. Das heißt aber auch für gewisse Zielgruppen, die vielleicht auch kein Einkommen in Wien selber auch sicher arbeiten können. Auch dazu schauen, gibt es Perspektiven auch am Arbeitsmarkt zu einem Einkommen, auch selber zu erwirtschaften, damit auch der Aufenthalt in Wien möglich ist und ein stabiles Wohnen in einer eigenen Wohnung.
Ja, ich stelle die Frage vielleicht auch in die Stadt, die ein bisschen das Klischee von Wohnungsnot, Leistbarkeitsnot ist Salzburg vielleicht. Wie sieht es da aus? Es heißt auch aus mehreren Bundesländern, dass diese Noteinrichtungen, die ja eben Notlösungen sind, dass die schon am Limit sind. Das jetzt zu verstärken, so wie es in Wien, spontan zu verstärken, wie es in Wien gemacht wurde, hat auch eine große Leistung erfordert. Aber man scheint eh schon am Limit zu sein. Herr Linhuber, wie ist es mit der Verfügbarkeit jetzt von, sagen wir, Schlafplätzen, für die, die es überhaupt annehmen?
Ist natürlich so, also in Salzburg wie in den anderen großen Städten gibt es im Winter zusätzliche Möglichkeiten, ja, wo man denken kann, ob das nicht auch finanzierbar wäre für den Sommer zusätzliche Möglichkeiten. Es hat während der größten Corona-Not beispielsweise auch in Salzburg ein 24-Stunden-Notwohnen gegeben, also nicht eine Notschlafstelle, die man untertags wieder verlassen muss, sondern es war wirklich ein 24-Stunden geöffnetes Haus. Das sind schon Maßnahmen, die kurzfristig auch Druck rausnehmen können. Mittel- bis langfristig braucht es eben natürlich leistbare Wohnungen. Da gibt es sicher verschiedene Ansätze, auch in Salzburg, wie man da was mobilisieren kann, beispielsweise in Richtung Leerstand. Und dann hat man eben die Möglichkeit von einem Ansatz, den das Neunerhaus in Wien und wir eben beispielsweise betreiben, Housing First, dass man Personen in der Wohnung vermittelt und dort dann sozialarbeiterisch unterstützt. Dass also die Person nicht zuerst ewig lang Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen bei sich hat und dann vielleicht als Belohnung unter Anführungszeichen eine Wohnung erhält, sondern dass man schaut, dass die Person möglichst schnell in eine Wohnung zieht und die Person dann dort unterstützt.
Das freut mich ja, das passiert ganz selten, dass in bei so einer Gelegenheit man Lob bekommt von einer anderen Sozialorganisation. Ja. Wir bei Neunerhaus sind ja auch wirklich die Housing First schon sehr lang machen und da auch wirklich mit diesem Ansatz Housing First auch durchaus auch Personen direkt von der Straße in eine eigene Wohnung vermitteln, so es auch ein verfügbares Einkommen gibt. Ich glaube, das ist wirklich auch der Plan A zur Beendigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit, der noch viel stärker auch eine finanzielle und politische Unterstützung bekommen muss, genau eben als Mainstream-Antwort auf die Beendigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit. Das muss ja unser Ziel sein, nicht nur kurzfristige Lösungen zu schaffen, sondern dauerhaft Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu beenden. Das ist ja auch etwas, was sich auch die EU-Kommission und auch Österreich eigentlich vorgenommen hat, und zwar bis 2030 Obdachlosigkeit zu beenden. Da müssen wir jetzt dazu schauen, damit uns das gelingt.
Der Herr Linbacher ist unser nächster Anrufer. Guten Tag, Herr Linbacher.
Ja, guten Tag zusammen. Also ich bin die Hälfte meines Arbeitslebens in der Gastronomie beschäftigt gewesen und ich sehe mit Bestürzung, wie viele Gastronomiebetriebe pleite gehen. Und so meine ich, dass in allen Landeshauptstädten Gastronomiebetriebe günstig zu haben wären, die man als Notschlafstellen für Obdachlose gut verwenden könnte. Vor allem, weil die Obdachlosen ja teilweise sehr stolz sind und sich nicht helfen lassen wollen und auch die Anonymität suchen. Also ich finde es nicht so praktikabel, den Obdachlosen gleich eine Wohnung anzubieten. Das wäre meiner Meinung nach auch nicht gerecht. Weil momentan ist es so, dass Leute, die voll arbeiten, schon Schwierigkeiten haben, sich Wohnungen zu leisten. Und ich denke, es wäre viel besser, den Leuten ein Zimmer zur Verfügung zu stellen. Wenn zum Beispiel eine Stadt ein pleitegegangenes Hotel kauft, es nicht zum Höchstpreis verwertet, was natürlich in der Stadt gut möglich ist, und Wohnungen hineinzubauen oder Büros zu bauen. Aber die Zimmer so zu adaptieren, dass ein bis mehrere Personen dort schlafen können, dass es Duschmöglichkeiten gibt und dass im Winter, wenn es wirklich kalt ist, die Leute, die im normalen Jahr nicht hineingehen wollen, wenigstens auch die Möglichkeit haben, in dieses Haus hineinzugehen und umständlich nach den Fluren zu schlafen, wo es geheizt ist und wo sie ein Dach über dem Kopf haben und wo sie sicher sind.
Ein Dach
über dem Kopf. Das müsste doch möglich sein.
Herr Limbach, aus welchem Bundesland sind Sie denn, wenn ich fragen darf?
Ich bin gebürtiger Salzburger. Ich kenne die Stadt Salzburg ziemlich gut. Wohne aber jetzt in Kärnten.
Alles
und
klar.
Wie gesagt, ich habe also, wir haben auch unseren Gastbetrieb beschlossen, weil unsere Kinder nicht weitermachen wollten. Wir haben das gut geregelt, aber es gibt viele, die es nicht so gut regeln konnten und die ja ganz billig verkaufen mussten. Und das tut einem im Herz weh, wenn man merkt, was dann passiert mit diesen Häusern.
Ne? Ja, danke. Herr Hennermann, Sie waren noch nicht dran. Das ist nicht nur in den Tourismusregionen so, aber da war jetzt ganz viel drin. Also die Menschen sehen die Leistbarkeitsprobleme, was den Wohnraum betrifft, und die Menschen sehen die Leerstände und fragen sich, warum kann man da nicht pragmatisch was machen? Das sind Dächer und das sind geheizte Räume. Ja.
Ja, also es, man hat es ja in der Corona-Zeit gesehen, dass leerstehende Hotels oder so auch für die Zwecke verwendet worden sind. Und da war das möglich. Und wir denken uns als Verein für Obdachlose grundsätzlich, die richtige Antwort auf Wohnungslosigkeit ist eine Wohnung. Natürlich können übergangsmäßig auch Zimmer eine sinnvolle Antwort sein. Vor allem, wenn sie leer stehen und zur Verfügung stehen würden. Aber der insgesamt sinnvolle Weg aus unserer Erfahrung auch ist, Menschen in Wohnungen zu vermitteln, damit sie wirklich auch sich stabilisieren können nach einer harten Zeit auf der Straße mit all diesen Sicherheitsthemen, die wir am Anfang der Sendung auch besprochen haben, braucht es meistens wirklich eine Stabilisierungsphase und das funktioniert in einer Wohnung am besten. Mhm. Diese Gerechtigkeitsdebatte, dass das Wohnen selbst bei Vollerwerbsarbeit schwer zu finanzieren ist, ist natürlich ein großes Thema. Nur glaube ich nicht, dass man das lösen kann, indem man Menschen, die auf der Straße sind, dann weniger vergönnt, weil dann wird es ja für die anderen, die sich trotz voller Arbeit die Wohnung kaum leisten können, auch nicht billiger. Ich glaube, da muss die Politik ganz woanders den Hebel ansetzen und da gibt es auch Möglichkeiten, da braucht es den Mut, Entscheidungen zu treffen, die einfach den Zugang zum Wohnen ermöglichen. Und das kann dann im Falle mit sozialarbeiterischer Unterstützung, mit Beratungsunterstützung, Betreuungsunterstützung sein, aber unserer Erfahrung nach brauchen die meisten eigentlich vor allem eine Wohnung und sonst nicht viel mehr. Und da, denke ich, sollten wir uns hinbewegen als Gesellschaft. Wir sind, also, wo Sie vorher gesagt haben, der teure Wohnraum und die Stadt, die für das bekannt ist, da habe ich eigentlich gemeint, Sie meinen mich, weil in Innsbruck sind wir mit der Situation unglaublich konfrontiert. Ich glaube, dass Innsbruck knapp vor Salzburg oder mit Salzburg und Wien Mitte das Ranking da immer gemeinsam anführt, was die Quadratmeterpreise der Mieten in Österreich betrifft. Also wir sind ganz, ganz massiv davon betroffen, dass sich eben auch arbeitende Menschen die Wohnungen kaum mehr leisten können. Und das Schreien nach einer breiteren Lösung. Da ist in dem Fall ist Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit die Spitze des Problems der Wohnversorgung und der Ressourcenverteilung im Land.
Das würde ich genauso teilen. Die Statistik Austria hat kürzlich auch eine Befragung veröffentlicht, wonach 6% aller Menschen in Österreich schon mal eine Phase von Wohnungslosigkeit hatten. Da sieht man dann auch die Breite des Problems, einen dauerhaften, leistbaren Wohnraum auch zu sichern. Da braucht es einerseits innovative Lösungen und es braucht aber andererseits auch Lösungen, die wirklich für die Breite des Problems auch geeignet sind. Das heißt dann auch, dass man über Zugänge zum leistbaren Wohnen nachdenken muss, insofern, dass jene, die besonders dringlich Zugang zu leistbaren Wohnen brauchen, den auch möglichst unmittelbar bekommen. Das betrifft beispielsweise auch Frauen nach Gewaltbeziehungen. Das betrifft viele Menschen, die einer extremen Gefährdung auch ausgesetzt sind. Wenn die dann noch zu lange verwiesen sind auf den öffentlichen Raum, heißt das eine zusätzliche Destabilisierung, wo wir sozialarbeiterisch dann auch lange Zeit auch mit diesen Personen arbeiten müssen, bis sie wieder sich stabilisieren und bis sie wieder auch in der Lage sind, ein selbstbestimmtes Leben zu führen. so wie es jedem Menschen gebührt.
Ja, eine Hörerin hat uns vorhin geschrieben, sie würde statt des Bargeldes lieber das Recht auf ein Dach über dem Kopf in der Verfassung sehen. In diesem Sinne, Sie können uns weiter anrufen, 0800 226 979. Sie können uns auch weiter E-Mails schreiben an punkt1@orf.at und wir reden gleich noch eine Viertelstunde weiter. Diverse Organisationen der Wohnungslosen- und Obdachlosenhilfe haben jetzt ihre Präsenz auf der Straße verstärkt, konkret in Wien. Auch die Polizei versucht jetzt, da herumzugehen und zu sensibilisieren, wie es heißt. Jetzt habe ich eine Frage an meine drei Gäste. Wie ist das jetzt, wenn ich auf der Straße lebe, wenn da die Polizei auf mich zukommt? Ist das zunächst was Gutes? Fürchte ich mich vor denen? Oder wenn die Streetworkerin kommt, wenn ein Team kommt, das ich vielleicht noch nicht kenne? Oder auch irgendein Passant, eine Passantin? Wie fühlen sich solche Interaktionen an für eine Person, die schon in so einer Randsituation ist? Wer möchte zuerst? Peter Linhuber vielleicht nochmal in Salzburg?
Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, für wen anderen zu sprechen. Ja. Ich kenne die Situation nur aus der anderen Perspektive. Es ist sicher viel Vorerfahrung. Gerade bei Polizei waren die letzten Kontakte eher konstruktiv. Gab es da mal eine Auseinandersetzung. Das prägt dann, glaube ich, relativ lange das Bild. Und selbe Sozialarbeiter, Sozialarbeiterin ist, glaube ich, nicht so oft mit Aggressionen verbunden, die man gegenüber ihnen hegt, aber es kann schon so ein gewisses Misstrauen oder eine Enttäuschung mit geht's weiter, ich habe es eh schon zweimal bei wem anderen probiert und die haben mir auch nicht helfen können. Und da muss man dann halt schauen, dass man trotzdem eine Vertrauensbeziehung aufbauen kann. Mhm. Es kommt natürlich darauf immer an, in welcher Situation man die Person kennenlernt. Aufsuchende Arbeit in der Nacht, wo sich vielleicht wer schon einen Schlafplatz sucht, ist was anderes als am helllichten Tag in der Öffentlichkeit.
Die Frau Schossleitner schreibt uns da auch, dass zumindest vor 20 Jahren üblich war in Salzburg, dass Obdachlose von der Polizei aus dem öffentlichen Raum vertrieben wurden, weil sie das Stadtbild stören würden. Also das spricht jetzt nicht so für positive Erfahrungen oder eine Vertrauensbasis.
Genau, also da die Vorfälle kenne ich eher aus der Vergangenheit, muss ich jetzt die Polizei in Schutz nehmen, die Ortsveränderung als gelindestes Mittel, ist mir jetzt in den letzten Jahren nicht mehr so prägend bekannt. Ich kenne das eher als Geschichte von früher, will aber jetzt nicht kategorisch ausschließen, dass es nicht immer noch passiert. nehme es aber nicht als drängendes Problem derzeit wahr.
Frau Hammer, Sie wollten?
Ja, ich wollte mich da gerne einhaken. Ich glaube durchaus, dass es immer wieder zu Bestrafungen der Armen im öffentlichen Raum kommt. Das sind vor allem Verwaltungsstrafen, die betreffen dann Anstandsverletzungen wie Schimpfen, Lärmerregung, Betteln. Das kann auch durchaus teuer werden. Das betrifft auch Verkehrsübertretungen. Das sind dann schnell mal 500 Euro, 700 Euro. Das sind Strafen für Personen, die de facto kein Einkommen haben. Da geht es mir gar nicht darum, die Polizei irgendwie anzuklagen. Ich hab auch will sie auch nicht in Schutz nehmen. Ich glaube, es geht darum, ganz einfach auch gut zu sensibilisieren, wie ist die Situation im öffentlichen Raum. Da wünschen wir uns natürlich eben auch als soziale Organisationen bei der Polizei, auch Ansprechpersonen, denen diese Notlage der Menschen im öffentlichen Raum bewusst ist und die auch ihnen zur Verfügung stehen als Unterstützerinnen zur Verbesserung ihrer Situation und nicht zur Verschlechterung.
Da ist jetzt eine ganz konkrete Frage gekommen, die sich viele, glaube ich, stellen. Wie mache ich es denn richtig? Also die Frau Handlos schreibt uns erstens einmal, sie lebt seit vielen Jahren neben der Gruft. Das ist eine Betreuungsstelle von der Caritas. Die machen unglaubliche Arbeit, schreibt unsere Hörerin. Aber ich habe eine Frage, wie gehe ich richtig mit obdachlosen Menschen um? Mir fällt auf, dass ich in den letzten Jahren mit vielen von ihnen gar nicht kommunizieren kann, weil sie nicht Deutsch sprechen. Ich weiß auch oft nicht, soll ich sie ansprechen, wollen die das? Ich möchte ihnen auch kein Geld geben. Wie kann ich, ohne respektlos oder mitleidig zu sein, mit obdachlosen Menschen kommunizieren? Ich bin mir hier sehr unsicher. Ja, in dieser Allgemeinheit, Herr Hennermann, Sie haben viel Zeit auf der Straße verbracht. Was würden Sie der Dame antworten?
Ja, ich denke mal, der Umgang soll sich im Wesentlichen nicht unterscheiden vom Umgang mit anderen Menschen. Es geht darum, dass man Menschen respektvoll begegnet und dass man auch schaut, dass man nicht übergriffig ist. Das, glaube ich, gilt für jede Begegnung mit anderen Menschen und genauso auch da. Es sollte sich niemand genötigt fühlen, aufgrund von Mitleid mit Menschen reden zu müssen oder so. Also das ist ja, glaube ich, falsch, weil das dann sehr, sehr oft in einer Hilfestellung endet, die andere Menschen nicht annehmen können. Ich glaube, insofern ist es auch sehr wichtig, dass es für die Hilfestellung ein professionelles System gibt. Aber für die einfache Begegnung ist es, glaube ich, nicht nötig, anders umzugehen wie mit anderen Menschen. Man kann wen anreden und wenn der nicht versteht oder man halt auch die Sprache nicht spricht, die der Mensch spricht, dann ist halt die Kommunikation auch vorbei. Wenn die Menschen, die wohnungslos sind, irgendwas brauchen, dann reden sie andere Menschen an und da kann man dann wiederum auch respektvoll reagieren. Und also ich denke mal, da gibt es nicht viel andere Regeln wie im Umgang mit anderen Menschen. Allerdings sollte man natürlich schon schauen, ob man sich Sorgen machen muss, ob jemand verletzt wo liegt oder einfach nicht mehr ansprechbar ist oder so. Und da gilt es dann im Falle des Notfalles einfach auch die Rettung zu rufen und die Zivilcourage zu haben, dabei zu bleiben, bis die Einsatzkräfte kommen und die Rettung da ist. Das denke ich mal ist sehr wichtig. Das ist was wir beobachten, dass ihn ein bisschen abnimmt, diese Unterstützung für Menschen in der Lebenssituation, dass wer dann auch dabei steht. Das ist zum Teil auch, weil es halt so Kälte-Hotline oder solche Telefongeschichten gibt, wo man schnell anruft, was deponiert und dann kann man wieder gehen. Das ist natürlich ein Angebot, das sinnvoll sein kann, aber irgendwie nimmt auch parallel dazu dann die Zivilcourage ab, sie wirklich Menschen anzunehmen.
Ja, natürlich, weil der öffentliche Raum natürlich etwas ist und wie gesagt, alles das spielt sich immer in der Öffentlichkeit ab, die halt das ist, wo alles sind und dann ist irgendwie niemand so konkret verantwortlich oder man selber kann nicht für alles und so. Jetzt lautet der Appell, hinschauen, nicht wegschauen. Assoziation jetzt von mir, wir haben alle noch diese Bilder im Kopf von letzter Woche von den BergsteigerInnen, die über eine sterbende Person buchstäblich drüber zu steigen scheinen, Mohammed Hassan. Dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das, wenn auch nicht ganz so buchstäblich, aber doch näher an uns allen dran als gedacht, dass wir Menschen also schon die Fähigkeit haben, sehr nah an jemanden vorbei zu schauen, gerade wenn es im öffentlichen Raum ist.
Ja, das ist eine interessante Assoziation, die Sie da hatten. Da war ja auch das Thema bei dieser Situation am Berg, dass womöglich der Name der Person, die verunfallt war, gar nicht allen bekannt war, dass er vielleicht nicht zur Gruppe der zahlenden Gäste dazugehört hat. Auch da ist es womöglich ein Thema der Anonymität auch. Wir in Sozialorganisationen, auch bei Neunerhaus, wir setzen uns wirklich stark dafür ein, dass die Geschichten, die Biografien, die strukturellen Barrieren einzelner Personen, die wohnungs- und obdachlos wurden, dass wir diese teilen, um auch ganz einfach die Bilder auszudifferenzieren, wie unterschiedlich die Geschichten wohnungs- und obdachloser Menschen sind. Wenn wir vom öffentlichen Raum reden, war ja die Frage, wie kann man auch direkt helfen und welchen Umgang kann man finden mit Menschen im öffentlichen Raum. Da sagen uns Frauen, mit denen wir arbeiten, eine konkrete Person, die ich im Auge habe, die auch bei Neunerhaus angestellt ist nach einer Phase an Obdachlosigkeit, die sagt uns, jeder Mensch geht ja in Wien an 10 Personen, die obdachlos sind, vorbei und merkt es nicht. Weil nicht jede obdachlose Person ist sichtbar im öffentlichen Straßenbild. Also diese unterschiedlichen Geschichten an Menschen, die obdachlos und wohnungslos sind, auch die ins öffentliche Bewusstsein zu heben, das halte ich für notwendig.
Und es könnte die Biografie von uns allen sein. Es gibt diese Situationen, wo man auch mit zunehmendem Druck auf die Lebenshaltung und Leistbarkeit, Delogierungen nehmen zu, wo man schneller mal in die Situation kommen kann, auch eine vorübergehende Phase, in welcher Lebenssituation auch man immer da ist. Also es betrifft uns alle und es ist, wie Sie auch alle gesagt haben, eben der öffentliche Raum, der für uns alle da ist und der auch von uns allen gestaltet wird. Da gibt es noch Dank per Mail an alle, die auf ihre jeweilige Art versuchen, dann zu helfen, nicht wegzuschauen. Wir sind am Ende der Sendung. Es läuft schon die Schlussmusik. Ich bedanke mich bei allen meinen Gästen für die Einblicke in ihre Arbeit, dass sie da waren, mit uns diskutiert haben. Für alle, die zugehört, mitgemacht, geschrieben, angerufen haben. Morgen in Punkt 1 ein ganz anderes Thema. Humor ist dringend angebracht. Zu Gast bei Andreas Obrecht ist Ursula Teuretzbacher, Humorcoachin und Klinikclownin. Punkt 1 heute mit Dietmar Nürig, Gunter Kandelbauer, Helmut Jasper, Mona Moore und Xaver Forthuber. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.